Pfingsten drehen sich wahrscheinlich die meisten Predigten in den Gottesdiensten um den Heiligen Geist. Von dem spricht Jesus nämlich hier. In manchen Übersetzungen wird er auch als der Tröster oder der Beistand genannt. Und es ist anscheinend nicht ganz so einfach, den Heiligen Geist zu beschreiben. Ulrich hat das ja auch am vergangenen Sonntag schon mal so ein bisschen versucht. Ich möchte das heute auch tun. Vielleicht mit ein bisschen anderen Schwerpunkten wie Ulrich, aber ich versuche es auch nochmal. Der Herr, ja, der Heilige Geist, der soll mir zeigen und eingeben, was ich euch berichten soll und was ich glaube, verstanden zu haben. Wir Christen beten ja den dreieinigen Gott an. Wir glauben an die Dreieinigkeit. Und das ist auch schon manchmal nicht ganz so einfach. Gott Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist sind eins. Dreieinigkeit eben. Jesus kennen wir als Person. Viel wird ja von ihm berichtet in der Bibel, wie er gelebt hat, was er gesagt hat. Er hat gegessen, er hat gefeiert, er hatte Mitleid und er hatte auch Angst, hat Schmerzen gespürt und viel gesprochen und uns auch erklärt. Siehe, ein Mensch, das sagte Pontius Pilatus zu dem Volk, nachdem er Jesus verhört hat. Auch Gott Vater kennen wir als Person. Er ist im Paradies herumgegangen, hat uns Menschen geschaffen und hat uns sogar ihm ähnlich gemacht, lesen wir im 1. Mose, Vers 26. Jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Das heißt zwar nicht, dass wir alle aussehen wie Gott, aber es bedeutet im Umkehrschluss, dass Gott, wie wir, auch eine Person ist. Und wenn man nach Bildern von Gott oder von Jesus sucht, in Kirchen oder auf Gemälden oder im Internet, dann finden wir jede Menge davon. Wir können uns gut vorstellen, wie Jesus ausgesehen hat, vielleicht mit langen Haaren oder so und Dornenkrone oder Gott Vater, so ein alter, weiser Mann mit einem langen Bart. Vielleicht hat er auch noch einen Heiligenschein um den Kopf und sitzt vielleicht auf seinem Thron. Beide ganz klar als Person zu erkennen. Aber nun kommt der Dritte im Bunde, der Heilige Geist. Wie stellen wir uns den vor? Vielleicht so als so eine Art wabbernder Nebel, der da so irgendwo im Raum schwebt? Oder als Feuer, so Feuerzungen um den Kopf? Oder als Taube vielleicht, so ein Symbol von Frieden und Sanftheit? Wir lesen doch in der Bibel, dass nach der Taufe von Jesus durch Johannes im Jordan sich der Himmel öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herabkam. Doch die Dreieinigkeit, an die wir glauben wollen, sagt uns, dass die drei, Gott Vater, Jesus und Heiliger Geist, eins sind. Ein und dieselbe Person. Aber auch jeder für sich eine Person. Also muss es wohl sein, dass der Heilige Geist genauso eine Person ist wie Gott Vater und Jesus. Und es gibt übrigens auch keine Rangfolge bei den dreien. So etwa Gott Vater, der steht ganz oben als Chef so über die ganze andere Truppe und dann kommt Jesus als der Sohn, so eine Art Juniorchef mit weiten Befugnissen und dann kommt der Heilige Geist. Vielleicht so jemand, der hilft, den Willen Gottes und Jesus umzusetzen. Oder so eine Art Botschafter vielleicht. Er überbringt ja Nachrichten und ist eben Helfer und Tröster für uns. Steht doch so in der Bibel, oder? Nein, nicht ganz. Der Heilige Geist ist nicht von Jesus beauftragt worden, uns in seinem Namen zu helfen oder trösten oder uns zu führen. Nein, der Heilige Geist wird nicht von Gott oder von Jesus auf die Erde geschickt. Er ist kein Befehlsempfänger oder Handlanger. Der Heilige Geist handelt vollkommen unabhängig, von sich aus, vollkommen frei. Aber im völligen Einklang, in völliger Einheit mit Gott Vater und mit Jesus. Denn die drei sind eins. Wenn vom Himmel aus jemand einen Befehl bekommt, um zu helfen oder einzugreifen auf der Erde, dann sind das die Engel. Die erfüllen die Aufträge, die sie von oben bekommen. Also nochmal zu meinem Punkt. Gott Vater ist eine Person, Jesus ist eine Person und der Heilige Geist ist auch eine Person. Wir dürfen und müssen uns den Heiligen Geist wie eine Person vorstellen. Genauso wie wir Jesus nicht sehen können, uns aber sicher sind, dass er hier mitten im Raum sitzt und unter uns sitzt, vielleicht auf irgendeinem von den Stühlen und sieht uns zu, so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Der ist auch hier im Raum, sitzt vielleicht auch auf einem von den Stühlen, ganz nahe bei dir vielleicht. Und der Heilige Geist, der kennt auch dich ganz genau. Er sieht dich, er hört dich, er versteht dich, genauso wie es Jesus tut. Und noch was, er liebt dich. Er sieht dich aus den Augen der Liebe, genauso wie es der Vater tut, genauso wie es Jesus tut. So liebt dich auch der Heilige Geist. Dreieinigkeit. Da passt kein Blatt dazwischen. Immer das gleiche Ziel vor Augen, immer gleicher Meinung und immer aus den gleichen Motiven. Woher weiß ich aber nun, dass der Heilige Geist eine Person ist oder der Heilige Geist eine Persönlichkeit ist und kein Geist, der über dem Wasser schwebt? Nun, in Epheser 4, Vers 30 lesen wir zum Beispiel, dass wir nichts tun sollen, was den Heiligen Geist traurig macht. Der Heilige Geist hat also anscheinend Gefühle. Im 1. Korinther 2, Vers 10 lesen wir, dass der Heilige Geist alles erforscht, auch die Tiefen Gottes. Er wird der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist und den Menschen die Augen öffnen für die eigene Sünde. Johannes 16, Vers 8. Und er wird unser Beistand sein in Ewigkeit. Johannes 14, Vers 16. Außerdem teilt er uns Gaben zu. Weisheit, Erkenntnis, Glauben, die Gabe der Heilung und andere Wunderkräfte, wie er will. So lesen wir es im 1. Korinther 12. Das alles zeigt uns oder mir, dass der Heilige Geist eine Persönlichkeit hat. Ja, eine Persönlichkeit ist. Und, wie man es bei der Dreieinigkeit vermuten könnte, ist der Heilige Geist für uns genauso wichtig wie Jesus. Der Heilige Geist ist für uns genauso wichtig wie Jesus. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein ewiges Leben. Ohne den Heiligen Geist gibt es für uns keine Gemeinschaft mit Gott. Aber hat nicht Jesus schon alles für uns getan? Ist es denn nicht genug, was Jesus am Kreuz getan hat? Reicht das denn nicht aus, dass ich mein Leben Jesus übergeben habe? Ich möchte euch da mal kurz was aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, vorlesen. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war Mitglied des Hohen Rates. Und eines Nachts kam er zu Jesus und sagte: Rabbi, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sie nicht zu ihm stellt, wenn sich Gott nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus: Ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer: Wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon so alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst erst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Jesus sagt: Ich versichere dir oder sei dir ganz sicher. In der Luther-Übersetzung heißt es: Wahrlich, wahrlich. Nicht nur einmal wahrlich, sondern gleich zweimal. Das Neue Testament wurde ja ursprünglich im Griechisch geschrieben und dort steht Amen, Amen. Ich sage dir, wer nicht von oben neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen. Normalerweise sagen wir Amen am Ende eines Gebetes oder vielleicht auch zum Schluss vom Gottesdienst. Auf jeden Fall ist es bei uns in unserem Sprachgebrauch ja eher so eine Art Abschluss. Was es aber im biblischen Kontext immer ist, ist eine Bekräftigung, sowas wie, da kannst du dir hundertprozentig sicher sein oder da kannst du Gift drauf nehmen, so ungefähr, das bedeutet das. Das ist natürlich nicht der Sprachgebrauch von Jesus. Und in der Volksbibel wird das so übersetzt: Eins ist garantiert, ich erzähle euch Sachen, die ich 100% sicher weiß. Aber der Inhalt bleibt immer derselbe. Um in die Ewigkeit zu kommen, um eine Wohnung im neuen Jerusalem zu beziehen, müssen wir neu geboren werden. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Keine andere Möglichkeit. Gottes Geist, der Heilige Geist, in dem wir neu geboren werden. Ist das eigentlich gleichbedeutend mit der Geistestaufe, die Taufe im Geist, von der hier gesprochen wird? Nein, das verstehe ich nicht so. Es gibt biblisch einen Unterschied zwischen dem Geist in uns und mit dem Geist auf uns. Ich kenne ja die meisten von euch nicht wirklich gut und ich will auch keinem zu nahe treten. Was ein jeder glaubt und woran er glaubt, tief in sich drin, das weiß ganz sicher nur der Herr, der Heilige Geist und Jesus. Im Lied "Immer mehr von dir, immer mehr", das wir gerade gesungen haben, heißt es: Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Immer mehr von dir, Jesus. Gib uns den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, der Erkenntnis, der Selbsterkenntnis, dass wir erkennen, dass wir ohne dich nichts sind und überhaupt nichts tun können. Dass alles, was wir sind und alles, was wir haben, Zeichen deiner Gnade sind. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, ob du den Heiligen Geist auch wirklich hast? Oder ob der Heilige Geist in dir ist und dich führt, dich berät und tröstet? Oder haben vielleicht andere an dir schon mal bemerkt, dass du den Heiligen Geist hast? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, steht in Markus 7. Da kommen wir zu der Frucht des Heiligen Geistes, über die wir im Galater 5, Vers 22 lesen. Die Frucht, also Einzahl. Sagt uns oder deutet darauf hin, dass die Frucht zusammenwächst, also gleichzeitig. Die Frucht besteht aus Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist in uns lässt diese Frucht wachsen. Beschrieben übrigens auch in der Bibel als Rebe am Weinstock. Die Rebe besteht aus den Trauben Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Rebe wächst am Weinstock. Der Weinstock ist die Dreieinigkeit: Vater, Sohn und Geist. Aber was wir auch in uns haben, jeder von uns, das ist unsere alte Natur. Und die ist von Haus aus was ganz anderes. Das können wir im Galater 5 auch nachlesen, ein bisschen vorher, 19 bis 21. Die alte menschliche Natur führt uns zu Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüchen, Uneinigkeit, Spaltung, Neid, Trunksucht, Unmoral, Götzenanbetung und so weiter. Könnt ihr selber gerne nachlesen, wenn ihr euch da wiederfinden wollt. Und so kommt es einfach zum Kampf in uns. Das Fleisch, also wir, unsere alte Natur, von der ich eben gesprochen habe, gegen den Geist, die Frucht des Geistes. Beispiel: Wir werden von irgendjemandem verletzt, beleidigt oder wir fühlen uns vielleicht ungerecht behandelt und wollen uns gerade so richtig aufregen und Dampf ablassen. Und was passiert? Irgendetwas in uns, der Heilige Geist in uns, sagt: Beruhige dich. Lass dich doch nicht darauf ein. Vergib ihm doch. Beherrsche dich. Oder du bist vielleicht gerade dabei, dir eine Ausrede auszudenken. Nennen wir das vielleicht lieber genauer, eine Lüge auszusprechen. Vielleicht, weil du irgendwas Dummes getan hast und du willst das irgendwie erklären, damit du da besser wegkommst. Und du spürst in dir, das ist nicht recht, wenn ich das sage, ich muss eigentlich die Wahrheit sagen. Auch wenn es schmerzlich oder peinlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Ich kenne die leider alle. Beim Autofahren zum Beispiel kommt meine alte Natur ganz häufig. Wo wir uns falsch verhalten wollen und plötzlich so eine Stimme in einem ist, die dich davon abhalten will. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Dann könnt ihr das als Zeichen nehmen, dass du den Heiligen Geist in dir hast und dass da was wächst von der Frucht in dir. Übrigens schon im Alten Testament bei Hesekiel 36 sagt Gott: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme euer versteinertes Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Das war also schon immer Gottes Plan, uns mit seinem Geist neu zu erfüllen. Der Heilige Geist in uns. Neugeburt, wiedergeboren. Wir, unser Körper, als der Tempel des Heiligen Geistes, die Wohnung des Heiligen Geistes. Aber wie kommt der Heilige Geist nun eigentlich rein? Wie kommt er überhaupt rein in uns? Nun, ich persönlich bin überzeugt, dass wir alle schon von Geburt an, wahrscheinlich schon von vorher, seit der Ewigkeit, den Heiligen Geist in uns tragen. Der Heilige Geist in uns ist da. Ich habe das zum Beispiel in der Zeit, als ich noch Alkohol und Drogen missbraucht habe, folgendermaßen erlebt. Wenn ich mal wieder einen Anlauf gemacht habe, um trocken oder clean zu sein, kam dann das, was ja, man heute so als Suchtdruck nennt. Und dann lief in mir ein Kampf ab. Gehe ich saufen oder bleibe ich zu Hause? Argumente auf beiden Seiten. Und ich mittendrin. Manche beschreiben das auch so, als wenn du zwei Hunde auf den Schultern sitzen hast. Auf der einen Seite sitzt der weiße Hund und auf der anderen Seite sitzt der schwarze Hund. Und welchen der beiden Hunde du fütterst, der wird immer größer. Auf welchen du hörst, dieser Hund ist derjenige, der dann später das Sagen hat. Aber schon vor der Bekehrung, bevor ich mein Leben an Jesus übergeben habe, hatte ich eine tiefe Sehnsucht nach einem Leben ohne Schuldgefühl. Wollte frei sein von all den Zwängen, die mich und andere um mich herum kaputt gemacht haben. Der Heilige Geist in mir, der hat diese Sehnsucht geweckt und mich suchen lassen. Aber trotzdem, wie geht das denn jetzt mit dieser Neugeburt, von der wir vorhin schon gesprochen haben, wovon Jesus zu Nikodemus gesprochen hat? Die Neugeburt. Die Neugeburt kann man von sich aus selber nicht erzeugen und auch nicht erzwingen. Und du kannst nichts dafür tun. Der Wind weht, wohin er will. Sondern die Neugeburt ist der Moment, wo du erkennst, dass du verloren bist, dass du ein sündiger Mensch bist und einen Neuanfang nicht alleine schaffen kannst, dass du einen Erlöser, einen Erretter, einen Befreier von deiner Sünde und von deiner Schuld brauchst. Wenn du deine bisherigen Verfehlungen, deine Sünden, deine Lieblosigkeit, deine Habgier, deine Eifersucht und was auch sonst immer noch so sein mag, wenn du das von Herzen her bereust und wenn du erkennst, dass du Jesus brauchst und entscheidest, dass du Jesus als deinen Erlöser annimmst, wenn du glaubst und bekennst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass Jesus am Kreuz für dich und für deine Schuld gestorben ist, dass du glaubst und bekennst, dass Jesus Christus vom Tod wieder auferstanden ist und dir damit ewiges Leben schenkst. Wenn du dein altes Leben, dein bisheriges Leben und deine Vergangenheit hinter dir lassen willst und lässt und Jesus von nun an dein Herr und dein Heiland sein soll, dann bist du eine neue Kreatur, ein neuer Mensch, und wiedergeboren. Das ist der Moment, in dem der Heilige Geist ganz offiziell in dir wohnt. Der Moment, wo die Frucht zu wachsen beginnt. In der Bibel wird das ja mit der Rebe am Weinstock verglichen. Der Wachstumsprozess oder die Veränderung von uns, bis wir selbst oder vielleicht auch andere die Frucht erkennen können, das dauert unterschiedlich lange. Das ist bei jedem verschieden. Aber eines gehört zum Wachsen auch dazu. Der Rückschnitt. Kleine Frage, wer von euch hat einen Garten zu Hause? Und wer kennt sich mit Rosen aus? Siehste, wenn man im Internet nachliest, dann steht da, das Zurückschneiden von Rosen ist essentiell für die Gesundheit und die Blütenpracht der Pflanze. Es regt das Wachstum an, sorgt für eine reiche Blüte am neuen Holz und beugt Krankheiten vor. Ohne regelmäßigen Schnitt würden die Rosen mit der Zeit vergreisen und von unten verkahlen. Es beugt also Krankheiten vor und verjüngt die Pflanze. In Johannes 15, Vers 2 sagt Jesus, alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das hört sich, wenn wir das auf uns selber übertragen, erstmal so an, als ob es wehtut, wenn da was abgeschnitten wird. Und bestimmt ist das auch schmerzhaft. Aber wenn Totes oder Todbringendes herausgeschnitten wird, wenn das weggenommen wird, dann ist es auch eine Erleichterung. Es schafft Platz und Licht für Neues, für noch mehr Wachstum, für Gesundheit und vor allem auch das Vorbeugen vor Krankheit. Es ist also nicht nur gut für uns, sondern es ist auch notwendig. Und unser Gott, unser Vater im Himmel, ist ein hervorragender Gärtner. Er lässt sich nicht verwildern. Er kürzt den Wildwuchs ein und schneidet das Tote, das Todbringende ab. Alles, was nutzlos ist, muss weg. Und so werden wir zu dem, wozu uns Jesus bestimmt hat. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Ist das nicht toll? Willst du das nicht auch haben? Das ist doch wirklich erstrebenswert. Neben der Frucht des Heiligen Geistes in uns gibt es aber auch noch die Gaben des Heiligen Geistes. Schon im Alten Testament kann man davon lesen, zum Beispiel im Jesaja im 11. Kapitel. Im Neuen Testament berichtet Paulus uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, von den folgenden Gaben. Weisheit, die beschrieben wird als die Fähigkeit, die Welt und das Leben mit den Augen Gottes zu sehen. Erkenntnis, wenn man göttliche Geheimnisse erkennt und versteht. Glaubenskraft, also einen festen, unerschütterlichen Glauben zu haben. Krankenheilung, die Gabe, sowohl körperliche als auch seelische Erkrankungen heilen zu können. Wunderkräfte, prophetisches Reden, also Weissagung, was in Zukunft geschehen wird. Unterscheidung der Geister, also das Erkennen, ob das von Gott ist oder von irgendwo anders herkommt. Das Beten in Sprachen, also Zungengebet und solche Sachen. Und natürlich dann auch die Auslegung des Zungengebetes. Nun magst du dich fragen, was nun der große Unterschied ist zwischen der Frucht und den Gaben. Der Hauptunterschied ist, dass die Gaben nicht vorrangig zu deinem Nutzen sind, sondern eigentlich überwiegend für andere da sind, zum Dienst an anderen. Wenn du zum Beispiel die Gabe der Heilung hast, dann hast du selber nicht so besonders viel dafür. Dann ist das ganz klar, dass das für den Nächsten ist. Natürlich nützen dir Weisheit und unerschütterlicher Glaube auch selber, aber vor allem auch den anderen, mit denen du zu tun hast. In jedem Fall bewirkt das alles der Heilige Geist. Das kann man nicht selber machen. Das kann kein Mensch machen. Keiner von uns kann heilen. Das passiert, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Ich will versuchen, das zum Schluss meiner Predigt noch mal ein bisschen besser zu erklären. Der Heilige Geist in uns, der Geist, der in uns wohnt, ist unser ganz persönlicher Begleiter. Stell dir eine Person vor, einen Freund, der sehr gut mit dir meint, der eine Beziehung zu dir hat, eine Liebesbeziehung. Er versiegelt dich als das Eigentum Gottes. Du bist Gottes Kind. Diese Sicherheit gibt er dir. Nichts und niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Er verändert deinen Charakter, macht dich unserem Herrn ähnlicher und gibt dir die Gewissheit, dass du gerettet bist und deine Seele ewig lebt. Der Geist auf uns oder der auf uns kommt, befähigt dich, deine Aufgaben wahrzunehmen. Er gibt dir die Kraft, unbeschreibliche Kraft, um zum Beispiel deinen momentanen Auftrag zu erfüllen. Um die richtigen Worte zu finden, zum richtigen Zeitpunkt und das Notwendige zu tun zu einem bestimmten Moment und Zeitpunkt. Es geht weniger um dich, als mehr um deinen Auftrag, deinen Dienst für andere. Vielleicht lobst du den Herrn auch in anderen Sprachen. Der Geist, der auf uns kommt, verbindet auch uns als Geschwister untereinander. Zum Beispiel bei einem Gottesdienst, beim Lobpreissingen oder auf einer Konferenz. Viele von uns, die haben uns das schon erlebt und wir wünschen uns eigentlich dann immer wieder, sowas nochmal zu erleben. Das, wovon wir in der Bibel lesen, in der Apostelgeschichte, das, was 50 Tage nach Ostern passiert war, das war der Moment, wo der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist. Passiert das zum ersten Mal, spricht man von der Taufe im Heiligen Geist. Das kann, muss aber nicht bei der Taufe durch Untertauchen passieren. Wann es passiert, das bestimmt der Heilige Geist ganz alleine. Denn er weht, wo er will, und keiner weiß, wohin und woher er kommt. Schwer zu verstehen? In einer Predigt habe ich mal eine recht anschauliche Erklärung zum Heiligen Geist in uns und auf uns gehört. Der Vergleich ging ungefähr so. Stell dir den Heiligen Geist als Wasser vor. Das ist ja nebenbei auch ein biblischer Vergleich. Der Heilige Geist in uns ist wie ein Teich, gefüllt mit Wasser. Dieses Wasser bewirkt in dir, dass Frucht wächst, du eine Beziehung zum Herrn hast, die Sicherheit, gerettet zu sein und so weiter. Alles für dich. Das Wasser in dem Teich ist da und wird ab dem Moment mehr, wo du dein Leben an den Herrn Jesus übergibst. Dann bist du gerettet. Der Heilige Geist auf uns ist wie ein Fluss, ein Strom. Er kommt auf uns, er kommt über uns. Es ist ein Überfließen, Ströme lebendigen Wassers. Das passierte zu Pfingsten und das feiern wir zu Pfingsten. Und das passiert immer noch. Der Heilige Geist kommt auf Menschen, auf ganze und richtig große Gruppen von Menschen. Und alle, die dabei sind, egal ob bekennende Christen oder nicht, die kriegen was ab. Der Heilige Geist auf uns treibt uns an, Dinge zu tun, die wir sonst nicht getan hätten. Er gibt uns Mut und Kraft. Er gibt uns die Gaben, von denen ich eben schon gesprochen habe und von denen Paulus im 1. Korinther 12 berichtet. Heilung, Weissagung, Erkenntnis. Jetzt bin ich fertig.